die Kantone sind ein Stück weit das Ergebnis von eigentlich einem Vakuum, was gefüllt wurde, was als Teil der, also aus dem Chaos eigentlich der syrischen Revolution entstanden ist. Und das Spannende ist, dass im Norden Syriens hat sich der Staat, also Assad, das Regime, hat seine Truppen zurückgezogen und es entstand so eine Art, so eine Art Leerstelle, in der die kurdische Bevölkerung, die sich seit Jahren vorher schon in verschiedenen Strukturen organisiert hatte, wo sie es geschafft haben, dann genau mit einem friedlichen Aufstand eigentlich die letzten Teile des Regimes zu vertreiben und eben genau diese drei Kantone letztendlich auszurufen. Das ist im Frühjahr 2012 passiert, also dieser Aufstand, dass sie eben genau die Stützpunkte umstellt haben, die letzten, und die Polizeistationen, und einfach den Truppen gesagt haben, sie können sich zurückziehen, sie sind nicht mehr benötigt eigentlich. Sie werden eine eigene Verwaltung aufbauen und sich selbst verteidigen. Und im Prinzip ist das auch passiert. Es gab wenige Reibereien an manchen Stellen. Und seitdem existieren eben diese Gebiete. Und 2014, Anfang diesen Jahres, wurden sie als Kantone ausgerufen, also als geschlossene Gebiete, die eben sich demokratisch selbst verwalten.
Das Besondere an diesen Gebieten ist ja, dass sie basisdemokratisch organisiert sind, wie du eben sagst, sich selbst verwalten. Und wie genau sieht das denn das kurdische Modell demokratischer Selbstverwaltung in Rojava genau aus?
Das Spannende, also das System basiert an sich auf, also was ich erzählen kann, sind halt sehr, das klingt sehr strukturell, das ist natürlich sehr viel verworrener oder sehr viel mehr im Prozess vor Ort, was genau abläuft. Im Prinzip gibt es vier Pfeiler des ganzen Systems, auf denen die Selbstverwaltung basiert. Also die Grundlage sind eigentlich immer selbstorganisierte Straßenzüge, also so eine Art Kommunen-Selbstverwaltung nennen sie das auch. Also das ist die Kommune als Grundbaustein. Und im Prinzip sieht es so aus, dass jeder Straßenzug und jedes Dorf in Familien sind, also ist sowieso viel kollektiver organisiert als hier. Und die Familien organisieren sich zusammen in einem Rat, so zwischen 50 und 100 Leuten sind es meistens. Und das ist im Prinzip die Ebene, auf der versucht wird, die meisten Sachen zu entscheiden. Und was da nicht geklärt werden kann, wird dann in einer höheren Ebene geklärt. Also es gibt dann den Zusammenschluss der Kommunen in der Rätestruktur. Und das ist einer der Hauptteile auf jeden Fall des Systems.
Welche nationalistische Ideologie verfolgt man dort?
Die Gebiete selber sind schon hauptsächlich kurdische Leute, die da wohnen im Norden. Gerade in Jizil, in dem Kanton, wo ich auch war, das ist in Richtung Nordosten weiter, Richtung Dreiländereck, Türkei, Irak, Syrien. Gerade da gibt es viele Minderheitengruppen also arabische Leute, die teilweise dahin zwangsgesiedelt wurden, um so ein bisschen auch das kurdische geschlossene Gebiet zu zerschlagen vom Staat. Damals war seit den 60ern eigentlich schon eine Praxis und vorher, glaube ich, auch schon. Und es gibt eine große Bandbreite auf jeden Fall an verschiedenen ethnischen, religiösen Gruppen. Es gibt neben kurdischen Leuten arabische, Suriani. Das sind im Prinzip armenische, aramäische, christlich-orthodoxe, also syrisch-orthodoxe christliche Leute, die im Prinzip da mit organisiert sind. Das Spannende ist eigentlich genau, dass es eben keine explizit nationalistische Organisierung oder sowas ist. Rojava selbst, also die selbstverwalteten Gebiete und die Strukturen, sagen, sie sind keine Organisierung für die kurdische Bevölkerung, sondern sie sind eigentlich der Versuch, einen Input, ein Beispiel zu geben, wie tatsächlich ein pluralistisches Syrien aussehen könnte. Es gibt eben genau die Straßenzüge, also es gibt kurdische, rein kurdische in Gebieten, wo sie halt nur kurdisch sind. Es gibt aber eben genau auch gemischte. Und vor allem ist das, was alles, was auf der höheren Ebene passiert, also auf der Ratsebene und auch auf Seiten der Übergangsregierung, die quasi nach so das Sprachrohr nach außen auch ist, gibt es eine Quotierung, wo alle ethnischen Gruppen, alle religiösen Gruppen eigentlich berücksichtigt werden müssen. Es gibt in ganz vielen Gremien sowas wie eine Dreierspitze zwischen, wo mindestens eine kurdische Vertreterin drin sein muss, eine syrisch-orthodoxe, also Suriani, oder eine christliche Vertreterin und eine arabische Vertreterin. Und mindestens eine davon muss eben eine Frau sein.
Bei dem, was du erzählst, fragt man sich, wie denn der Kampf der kurdischen Einheiten gegen den sogenannten Islamischen Staat denn dann überhaupt aussieht. Also welchen Einfluss hat das, wie die organisiert sind darauf?
Ich denke, das Spannende an der ganzen Auseinandersetzung ist eigentlich, also das, was wir militärisch sehen und was hier ankommt aus Kobani, ist eigentlich so ein Stück weit ein Indiz für eine ganz andere Konfliktlage, glaube ich. Und gerade die Vehemenz auch, also der Kampf ist heute, glaube ich, im 87. Tag der Verteidigung. Seit dem 15. September findet der Angriff statt von der Daesh, vom Islamischen Staat auf Kobani. Und gerade die Vehemenz zeigt eigentlich, dass da wesentlich mehr aufeinanderprallen als eine rein militärische Konfrontation. Also im Prinzip geht es um spiegelt sich da ein Stück weit wieder einen Versuch von einer expliziten demokratischen Revolution, die halt vor allem getragen ist durch eine Frauenbewegung und eine Frauenrevolution, steht da eigentlich gegenüber mit einem, also wir hatten es nämlich in der Diskussion, der IS ist im Prinzip sowas, also können wir, glaube ich, begreifen, so ein Stück weit als neue faschistische Internationale, die natürlich irgendwie nicht von selbst aus dem Boden entstanden ist, sondern die eigentlich vor allem auch eine taktische Waffe darstellt von bestimmten anderen Interessen in der Gruppe, in der Gegend. Und Rojava selbst ist eben gerade durch die Konstituierung selbst als eben ein Projekt, was eben auf einer Anerkennung aller Beteiligten basiert, ist natürlich eine Riesengefahr für alle anderen Regime da. Also für jedes feudalistische, klientelistische Regime stellt das natürlich eine enorme Bedrohung dar, weil es natürlich eine Riesenanziehungskraft hat. Und gerade in dem Zusammenhang ist vor allem auch die Rolle der Türkei ziemlich interessant, weil Rojava selbst ist natürlich nicht denkbar ohne die kurdische Frage im Norden. Also die Auseinandersetzung zwischen der PKK und dem daraus entstandenen konföderalen Regime und der türkischen Regierung.
Und inwiefern wird denn da, sagen wir mal, der militärische Aspekt ausgehebelt? Also ich jetzt frage mich, wenn der Panzer anrollt, was ist die Waffe?
Also ich glaube, es ist schon ein sehr spannend, also genau wie eigentlich sich tatsächlich auch diese ganze ideologische Grundausrichtung sich eben widerspiegelt in der konkreten militärischen Situation, weil die Art und Weise, die YPG, also die Frauenverteidigungseinheiten und die Volksverteidigungseinheiten kämpfen mit leichten Waffen. Also sie haben kaum panzerbrechendes Material und sie schaffen es halt trotzdem eigentlich seit im Prinzip gerade 3 Monaten eine völlig überrüstete Armee aufzuhalten, die mit einer krassen, destruktiven, vernichtenden Ideologie vorgeht. Und eigentlich ist erstmal spiegelt sich natürlich wieder in einem klaren Bewusstsein irgendwie, worum gekämpft wird eigentlich. Also es geht da nicht nur um die eigene Existenz, sondern es geht eben genau um das ganze Symbol der Revolution von Rojava und um eine Frauenbefreiung. Und der Daesh, der islamische Staat, ist eben genau das Gegenteil so ein Stück weit. Es ist die Verkörperung von einem krassen Feminizid. Also was die in Schengal passiert ist, also da wurden, ich glaube, das ist jenseits jeder Vorstellbarkeit eigentlich. Es gab irgendwie tausende Frauen, die verschleppt wurden, die auf Sklaven- und Sexmärkten verkauft wurden. Und es ist eben genau diese Auseinandersetzung. Und auch in Treffen mit Leuten, mit Freundinnen und Freunden von den Selbstverteidigungseinheiten war eigentlich das Spannende, dass eigentlich, also ich hatte das Gefühl, eine krasse Besonnenheit da ist auf jeden Fall. Und es ist eben aus dieser Überzeugung heraus eben keine entgrenzte militärische Konfrontation im Bewusstsein, sondern es ist eben eine gewisse Klarheit, glaube ich, und daraus eben auch eine enorme Stärke.
Rojava und Israel verbindet ja die Tatsache, dass beides Inseln im Nahen Osten sind, die sowas wie demokratische Grundwerte besitzen. Wie stehen die Kurden aus Rojava zu Israel und wie sieht es mit einer Solidarisierung zwischen beiden Regionen aus? Gibt es seitens der Kurden eine Debatte um eine Solidarität mit Israel?
Eine Solidarität in dem Sinne. Ich glaube, da geht es vielmehr um sehr viel pragmatischere Fragen. Ich glaube, an sich ist vielen klar, dass natürlich sowas wie der IS ist natürlich eine Bedrohung für einfach beide Projekte. Also es ist sowohl aus einem krassen arabischen, nationalistischen, ja eben genau diesen Dschihadismus irgendwie gegen Israel gerichtet ist und gleichzeitig halt gegen eine Selbstorganisierung, ne, sind sie gewisserweise notwendigerweise verbunden. Eigentlich ist die Frage ziemlich spannend, also was Israel dazu zum Beispiel auch sagen würde, weil gerade wenn die YPG ja so ein Stück weit auch die einzig militärische Kraft sind, die es wirklich schaffen, das so ein bisschen unter Kontrolle zu halten, also warum von der Seite zum Beispiel, das fände ich einfach recht spannend. Und ich glaube, da gibt es auf jeden Fall also gerade in der Philosophie und im Selbstverständnis gibt es natürlich Parallelen, ne? Also gerade durch eine riesige Diaspora-Bevölkerung und einfach eine sehr große Klarheit, dass eigentlich beides Gruppierungen sind und beides Bevölkerungsgruppen, die einfach nur seit Jahrhunderten und wahrscheinlich Jahrtausenden einfach über Kontinente verstreut wurden durch diese ganze Konfliktlage vor Ort.
Jetzt bist du ja für das Netzwerk Tatort Kurdistan tätig. Kannst du zum Abschluss nochmal was zu dem Ziel dieses Netzwerks sagen?
Das Ziel ist auch so ein bisschen im Wandel, glaube ich. Also auch durch das ganze Chaos, was dieses Jahr hereingebrochen ist. Ich glaube, vor Schengal kannte einen großen Teil der europäischen oder der deutschen Öffentlichkeit kannte die kurdische Frage kaum, irgendwie nur aus Gerüchten, aus sehr anderen Bildern, die aus den 90er Jahren noch hier ankamen, vom Kampf der PKK. Und im Prinzip ist es entstanden eben genau als ein Netzwerk, um darauf aufmerksam zu machen, ne, also wie eigentlich die kurdische Frage in der Türkei vor allem damals verbunden ist mit der deutschen Außenpolitik und anderen Dingen, die damit zusammenhängen. Sondern es gab seit den 90ern Waffenlieferungen in die Türkei, die da Waffen teilweise aus NVA-Beständen, die wurden fast komplett geschenkt der türkischen Armee. Und ne, das ist so ein Stück weit, ist es vor allem ein Netzwerk gewesen, um darauf aufmerksam zu machen, um Verbindungen aufzuzeigen. Inzwischen ist natürlich die Fragestellung so ein Stück weit eine andere. Also es geht immer noch sehr viel darum, natürlich hier eben ein Sprachrohr zu sein und eben auch darauf hinzuweisen, ne, und vor allem auch nicht nur Kobani zum Beispiel hier die Informationen weiterzuleiten, sondern einfach auch klar die Bedeutung aufzuzeigen, weil was gerade in Rojava und in der kurdischen Frage passiert, ist eigentlich eine Diskussion über ein völlig neues Gesellschaftsmodell. Also sie versuchen ja eigentlich ein Stück weit, was glaube ich in Europa oft als Utopie lange Zeit existiert hat, versuchen sie sehr konkret und in einer krassen Notlage umzusetzen. Und deshalb stellt sich natürlich gerade auch eben genau für alle solidarischen Menschen ja genau die Frage, wie kann eine praktische Solidarität aussehen? Es gibt genau die Versuche von den kurdischen Studierendenverbänden und der interventionistischen Linken über Spendenkampagnen, die auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel helfen, glaube ich, vor Ort auch. Also weil das einfach auch eine konkrete Verbindung ist. Und für alles, was darunter geht, kommen natürlich Informationen und auch konkrete Verbindungen wieder zurück. Und ja, im Prinzip müssen wir uns, glaube ich, auch sehr die Frage stellen, was Rojava für uns bedeuten kann. Und das ist auf jeden Fall das, was gerade als Diskussionsprozess im Netzwerk läuft und wo auf jeden Fall, glaube ich, nicht gerade die Anfänge vielleicht getan sind. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Situation ja der kurdischen Jugend zum Beispiel speziell in Rojava, also ich glaube, die Fragen, die da unten gerade in der krassen Dringlichkeit gestellt werden, betreffen wahrscheinlich in den nächsten Jahren ja auch noch ganz andere Bereiche und Kontinente.